Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Kaum habe ich die Vorschau-Sendung für Route 2 komplett aufgenommen. Da sind in manchen Serien schon wieder zwei Spiele absolviert und es wird Zeit, mal so ein bisschen auf das zu schauen, was bisher schon passiert ist. Und wir fangen an mit der Serie, die tatsächlich zuletzt live war, muss man ja sozusagen dann sagen, die zwischen den Vegas Golden Knights und den Edmonton Oilers, und da begann es mit Spiel Nummer 1 in Vegas. Ein perfekter Start für die Golden Knights. Mark Stone direkt zu Beginn der Partie mit einem Powerplay-Tor. 2 Minuten 13 waren da gerade mal gespielt. Vorlage Carlson, Shea Theodore auch mit dabei. Mark Stone mit seinem vierten Treffer in den Playoffs, dem zweiten Treffer in der Partie nach 9 Minuten und 3 Sekunden. Direkt mit dem 2:0. Alles sah so aus, als ob die Vegas Golden Knights das locker nach Hause fahren können, einen richtig guten Start in die Serie haben. Aber im Grunde muss man sagen, dass danach das Spiel nur noch aus den oder fast nur noch aus den Edmonton Oilers bestand. Also zum einen machen sie durch Corey Perry erstmal das 1:2 im ersten Spielabschnitt. Im zweiten Drittel fallen dann keine Tore, aber trotzdem, wenn man sich die ganzen Statistiken anschauen, also für die Golden Knights gibt es in der Partie im ersten Drittel 2 hochkarätige Torchancen. Kann man jetzt sagen, okay, haben sie 2 Tore gemacht. Dann im zweiten Drittel gar keine und im letzten Drittel noch eine hochkarätige Torchance. Die Oilers dagegen mit 5:4:4 auf die Drittel gesehen in der Partie, machen dann durch Leon Dreisaitl zu Beginn des letzten Drittels den Ausgleich. Dann so ein bisschen eine Tendenz in Richtung Overtime, könnte man denken. Aber Zach Hyman mit dem 3:2 und dann eben Connor Brown nachher mit einem wunderschönen 4:2. Kein Empty Net Goal, da habe ich ja bei Instagram auch geschrieben, ist das Connor Brown oder ist das Connor McDavid? Also ein richtig, richtig schönes Tor. Und die Oilers mit einem perfekten Auswärtsspiel nach einem 0:2 Rückstand. Das war dann, glaube ich, die 5. Partie hintereinander sogar, die sie dann gedreht haben, nachdem sie in Rückstand waren. Auch wieder, was sehr bemerkenswert ist, zieht sich durch die gesamten Playoffs durch. Jetzt haben, glaube ich, dann auch nach Spiel 2, kommen wir ja gleich noch zu, alle 12 Stürmer der Edmonton Oilers haben, glaube ich, ein Tor erzielt. In dem Spiel eben wieder auch 4 verschiedene Torschützen. Perry, Dreisaitl, Hyman, Brown. Also besser kann es nicht laufen aktuell als für die Edmonton Oilers. Muss auch sagen, ich habe ja vor der Serie gesagt, okay, ich nehme die Vegas Golden Knights auch so ein bisschen, weil ich sie vor den Playoffs auch vorausgesagt hatte. Aber die Edmonton Oilers sind echt ein Team, was sich nicht unterkriegen lässt, was zurückkommt, was eine Championship-Attitude hat, obwohl sie noch keine Meisterschaft hatten. Zumindest dieses Team, diese Spieler nicht. Und das ist schon etwas, wo man wirklich sagen muss, Respekt, Respekt. Einfach das ganze Team. Es kam auch bei Instagram, glaube ich, der Kommentar, ob denn Dreisaitl und oder McDavid verletzt sind. Ich kann mir schon vorstellen, dass die beide noch mit Verletzungen zu kämpfen haben. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch so, dass sie ein bisschen besser die Balance gefunden haben. Und wenn man jetzt gesehen hat in der ersten Runde, klar, das war jetzt Spiel 1, aber da hat McDavid ja auch schon mal zwischendurch diesen Videogame-Modus angeschaltet. Wenn man sich dann Spiel 2 anschaut gleich, da haben sie ja auch dann einen richtig dicken Anteil daran, dass sie das Spiel gewinnen. Also ja, es ist schon so, dass sie vielleicht nicht auf 100% sind, aber es reicht eben aus, weil erstaunlicherweise, muss ich ja auch selber sagen, der Supporting Cast gute Leistungen zeigt. Und was man ja auch sagen muss, Kevin Pickard hält halt eben das, was er halten muss. Und auf der Gegenseite, da kommen wir dann auch ins Spiel Nummer 2 gleich wieder zu, ist Aiden Hill eben nicht so sicher, wie er das vielleicht sein sollte. Also erstmal Heimrecht geklaut für die Edmonton Oilers. Es geht in Spiel Nummer 2 rein. Und da trifft Victor Olofsson zum ersten Mal in den Playoffs mit seinem ersten Treffer. Und das ist auch ein Spieler, wo ich erwartet habe, dass der ein bisschen mehr vielleicht auch den Vegas Golden Knights bringt. Insgesamt Hat ja die letzten Jahre in Buffalo gespielt, da auch immer mal wieder 20 oder mehr Tore gemacht. Die Saison, jetzt hat er nicht so viele Spiele gemacht für Vegas. 15 Tore in der regulären Saison ist nicht so viel. Aber das ist eben einer, der so ein bisschen dieses Secondary Scoring beitragen kann, hat einen richtig guten Schuss. Und das hat er eben jetzt vor allem dann in dem Spiel gezeigt. So, da auch wieder 1-0, dann Vegas mit der Führung nach dem ersten Drittel. Zweite Drittel ist auch erstmal ein bisschen vorbei und dann passiert eben genau das, was ich eben erwähnt habe. Es treffen Stürmer, die vorher noch nicht getroffen haben. Jake Wallman nach Vorlage von Podkolzin und Arvidsson mit dem 1-1. Dann Podkolzin mit dem 2-1. Beide erste Tore in den Playoffs. John Klingberg übrigens, auch das habt ihr mir Feedback gegeben. Sensationell natürlich, dass John Klingberg im Moment so spielt, wie er spielt, dass er eben auch dort mit unterstützen kann. Da muss ich aber auch wieder sagen, ist für mich auch ein Punkt, wo du die Gegner eben kritisieren musst. Natürlich in Runde 1, vor allem die Los Angeles Kings, wir jetzt nicht zu viel über Runde 1 reden, aber da musst du eben dann die richtigen Matchups haben. Das sind die Schwachstellen, die du angehen musst. Das wird für die Vegas Golden Knights jetzt auch eine Herausforderung. Die Matchups müssen sie gewinnen. Also Klingberg, wenn Klingberg positiv beiträgt, wenn Podkolzin positiv beiträgt, wenn Roman positiv beiträgt, sorry, dann hast du einen schlechten Job gemacht. Als Coach, die Matchups passen nicht, die Spieler passen nicht aus der zweiten, dritten, vierten Reihe bei den Vegas Golden Knights. Diese Duelle müssen sie gewinnen, weil vorne gegen Dreisaitl und McDavid, dass du da negativ bist oder wenn du Glück hast, ausgeglichen, das ist ganz klar. Aber gegen die anderen musst du doch ganz klar dann eben die Spiele dann auch bestimmen oder darfst du keine Treffer kassieren. Machen sie aber das 1-2 kurze Zeit später durch Nurse, das 1-3. Damit zwei Tore Führung für die Edmonton Oilers. Wichtig für Vegas, kurz vor Ende des zweiten Drittels William Karlsson mit dem 3-2. Und gedacht, okay, gut, jetzt kommt die Schlussoffensive. Erstmal aber kommt Evander Kane mit seinem dritten Tor in den Playoffs. Auch da wieder diese zweite Reihe von Edmonton, die funktioniert auch megamäßig. Vorlagen Hyman und Nugent Hopkins. 4-2 für die Edmonton Oilers. Und wieder Olofsson kurze Zeit später mit dem 4-3. Alex Pietrangelo, also auch das ein Punkt, hatte ich glaube ich vor der Serie auch gesagt, wird auch wichtig sein, dass die Verteidiger da ein bisschen mit reinkommen. Pietrangelo mit dem 4-4, dann war noch relativ lange auch zu spielen, da hatte man so das Gefühl, okay, das Ding kippt jetzt in Richtung Vegas, das wird jetzt ein Sieg für die Vegas Golden Knights. Aber auch da wieder, Kevin Pickard hält das, was er halten muss, er hält das vierte Tor, also nicht die 0, aber hält die 4 und ermöglicht eben seinem Team da selber Chancen zu haben. Aiden Hill sah bei, glaube, 2 Toren mindestens nicht so wirklich gut aus. Also der hat schlechte Leistungen bisher, ich habe es gesagt. Akira Schmidt, es wäre schlecht für Vegas, wenn der mal reinkommt. Auf der anderen Seite musst du vielleicht mal die Frage stellen, ob nicht in einem dieser Spiele die Entscheidung besser gewesen wäre, vielleicht dann mal Akira Schmidt reinzuholen, zum Beispiel in diesem Spiel. Klar, sie haben auf 4-4 ausgeglichen, auf der anderen Seite hättest du vielleicht auch mal noch ein bisschen mehr dein Team aufgeweckt, du hättest vielleicht auch Aiden Hill eine kleine Ruhepause gegeben, also das ist schon ein Punkt, wo ich nicht weiß, ob Bruce Cassidy da so das Richtige gemacht hat. Auf jeden Fall, beide haben noch Chancen am Ende, vor allem dann Edmund, glaube ich, durch Perry kurz vor Schluss, gewinnen das Spiel aber nicht, sondern es geht in die Overtime und da denkt man, okay, jetzt ist die Nummer durch für die Edmonton Oilers, weil Nicola Ra einen High Stick macht. Das ist eine Situation, da springt der Puck hoch und er möchte den irgendwie weiter befördern quasi mit seinem Schläger, nur macht einen beidhändigen Cross-Check in Richtung Trent Frederick und checkt ihn da komplett ins Gesicht. Also das war jetzt eine Situation wie aus einem Scrum heraus, wo es einen Check ins Gesicht gab und wo man sagen muss, okay, das ist jetzt irgendwie aggressiv. Also wir hatten ja, war es ein McDavid mit dem Cross-Check, der dann gegen Connor Garland war von Vancouver, glaube ich. Also wir haben keine Situation, es ist nicht provoziert, es ist nicht in einem Scrum, sondern es ist im Spiel, der Puck ist oben und Ra versucht den eben wegzuschlagen sozusagen mit seinem Schläger, nur er erwischt halt voll Trent Frederick, das ist careless, also das ist einfach unaufmerksam, ist komplett überflüssig, komplett drüber, es gibt 5 plus Spieldauer für die Aktion, ich würde auch vermuten, dass er dafür noch eine Spielsperre bekommt, natürlich kannst du argumentieren, das ist jetzt, er will wirklich klar den Puck spielen. Ja, aber wenn ich den verfehle und dem Gegner ins Gesicht checke, sind die 5 plus Spieldauer in Ordnung und ein Spielsperre, denke ich, wird dann auch noch kommen durchs Department of Player Safety. Und du hast eine 5-minütige Überzahl dann, vor allem für die Edmonton Oilers. Da schaffen sie es aber nicht, da muss man auch wieder sagen, da Aiden Hill dann gut. Da schaffen sie es nicht, die Oilers, den Siegtreffer zu erzielen. Am Ende aber dann Perry auf McDavid. Jack Eichel sieht da blöd aus, weil er quasi steht und McDavid kommt auf ihn zu, wird komplett überspielt von McDavid und dann 2 auf 1 und auf der anderen Seite Dreiseitel. Und das ist natürlich eine relativ einfache Nummer für ihn, wenn er den da so bekommt. Das Tor, viel Platz für ihn im Verhältnis zu dem, was man manchmal sieht im Powerplay, wo er da aus spitzen Winkel dann trifft, und Dreiseitel mit dem Siegtreffer, 2-0 Serienführung, beide Spiele auswärts gewonnen für die Edmonton Oilers. Und wie gesagt, im Moment läuft alles für Edmonton. Vegas bekommt, klar, jetzt durch Olofsson ein bisschen Scoring, aber sie verlieren die Duelle in den Reihen, wo sie sie nicht verlieren dürfen. Sie verlieren die Matchups gegen Verteidiger bei den Oilers, wo sie klar selber die Aktivität haben müssen, wo sie selber versuchen müssen und auch nicht nur versuchen müssen, sondern wo sie selber Chancen generieren müssen, wo sie selber Offensive generieren müssen. Das schaffen sie nicht. Und du musst echt sagen, also, boah, das wird schwer für Vegas. 4 aus 5 jetzt zu gewinnen gegen die Edmonton Oilers. Wie gesagt, ich habe vor der Serie ja gesagt, Vegas gewinnt das, weil für mich Edmonton einfach schlecht war in der ersten Runde gegen Los Angeles. Und ich habe da ja erwähnt, lag mehr für mich an den Los Angeles Kings, dass sie die Serie verloren haben, als dass Edmonton da überragend gespielt hat. Aber das jetzt, Kudos, Hut ab, wenn sie so weitermachen. Und ob jetzt 100% oder nicht, Dreisaitl und McDavid sind trotzdem immer mal für ein Spiel gut, wo sie explodieren für ein paar Punkte. Und wenn das jetzt vielleicht sogar noch in Spiel 3 kommt, also dann viel Spaß, Vegas. Must-Win-Game, ganz klar, für die Vegas Golden Knights. Spiel 3 musst du gewinnen, auswärts. Also mit 0-3 ist die Serie durch. Und das wird jetzt echt eine Herausforderung. Und bisher, muss ich ja sagen, sind ja viele von euch Oilers-Fans, also perfekter Start in diese zweite Runde. Auch wieder, statistisch gesehen, haben sie das Spiel gedreht, weil sie ja 0-1 zurückgelegen haben, obwohl sie natürlich auch zweimal eine 2-Tore-Führung verschwendet haben. Und ich kann natürlich jedes Mal sagen, ja, ist schlecht und du darfst die Tore nicht kassieren und Pickard ist auch nicht so besonders gut. Ganz ehrlich, wenn du im Vergleich zum Gegner immer ein Tor mehr machst, so wie in der Runde gegen LA und jetzt eben gegen Vegas, interessiert doch keinen. Wenn sie am Ende die Spiele so gewinnen und einen Stanley Cup holen, also ja, es reicht aktuell für Edmonton und die können richtig, richtig zufrieden sein. Gehen wir rüber in die Eastern Conference und da auch in die Serie, wo schon 2 Partien absolviert sind, beziehungsweise sind ja in beiden 2 Partien absolviert. Also in die Serie, die jetzt in der Nacht gespielt wurde, und das ist die zwischen den Washington Capitals und den Carolina Hurricanes. Und da war es so, wir hatten Spiel Nummer 1. Und die Carolina Hurricanes, die haben da in Spiel Nummer 1 also quasi fast komplett oder eigentlich komplett ihren Spielstil durchdrücken können. Es war eine Demonstration der Art und Weise, wie die Carolina Hurricanes Eishockey spielen. Sie waren das bessere Team. Sie haben ganz, ganz viel richtig gemacht. Sie haben die Washington Capitals, würde ich sagen, zur Verzweiflung gebracht. Aber sie haben halt einfach ihre Art Eishockey zu spielen auf dieses Spiel bringen können, viele, viele Torversuche, viele, viele Torchancen. Wenn ich hier mal einmal reinschaue in die Partie, in die Statistiken, am Ende der Partie standen 18-9 Torchancen für die Carolina Hurricanes. Bei den Corsi-Werten, bei den Torschusswerten, die Corsi-Werte sind sensationell. 75% oder 76% über die gesamte Partie gesehen ist der Corsi-Wert für die Carolina Hurricanes bei 5 gegen 5 gewesen. Wenn man alles nimmt, ist das immer noch bei 74% knapp. Das ist schon Wahnsinn. Sie waren sehr, sehr dominant. Viele, viele Versuche aufs Tor. Und im Grunde kannst du sagen, Logan Thompson hat da dafür gesorgt, dass das Spiel relativ lange ausgeglichen war. Wir schauen mal rein in den Boxscore. Alexi Protas, der zurückgekommen ist, hat ja noch nicht so viele Partien gemacht in den Playoffs, brachte tatsächlich die Washington Capitals in Führung, erst zu Beginn des zweiten Drittels. Dann hielt das auch noch bis Mitte Schlussabschnitt, aber dann Logan Stankoven 1-1 und dann ging es in die Verlängerung und da war es relativ schnell zu Ende durch Jacob Slavin mit dem 2-1. Absolut verdienter Sieg für die Carolina Hurricanes. Haben es auch wieder geschafft, den Gegner ohne Playoff-Tor zu lassen. Waren nur 2 Gelegenheiten da für die Washington Capitals, aber trotzdem, es waren dann, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 20 Penalty-Kills oder Unterzahlspiele in Folge, die sie in den Playoffs geschafft hatten. Bisher noch kein Gegentor im Penalty-Killing für die Carolina Hurricanes. Und Washington musste sich schon ein bisschen fragen, okay, wenn die jetzt hier schon auswärts den Spielstil bestimmen können und uns das aufdrücken können, wie können wir da irgendwie rauskommen aus dieser Nummer? Dann gäbe es natürlich mehrere Möglichkeiten. Du kannst losrennen und wie wild versuchen, deinen eigenen Stil durchzudrücken. Du kannst versuchen, dich ein bisschen anzupassen. Und ich glaube, das war eher so das, was Spencer Carberry und sein Coaching-Staff da rausgesucht hat, dass sie eben versuchen, die Washington Capitals ein bisschen so zu spielen wie die Carolina Hurricanes, aber trotzdem dann irgendwann selber die Initiative zu übernehmen. Das ist ihnen in Spiel Nummer 2 noch nicht ganz gelungen zu Beginn der Partie. Also tatsächlich sah das erste Drittel noch ähnlich aus wie Spiel Nummer 1. Aber ab dem zweiten Spielabschnitt, da waren die Washington Capitals dann besser, begünstigt durch ein richtig schönes Tor durch Connor McMichael, unassisted, aber ein Breakaway, da macht er das 1-0. Dann im Powerplay zu Beginn des letzten Spielabschnitts John Carlson mit dem 2-0. Das war sehr, sehr wichtig. Ganz, ganz starkes Spiel insgesamt von Tom Wilson. Shane Gostisbehere auch im Powerplay, verkürzt nochmal für die Carolina Hurricanes. Aber Wilson dann mit einem Empty-Net-Goal. Und das war nicht unbedingt der Stil, den Washington sonst spielt. Aber es war ein Playoff-Spiel und finde ich auch ein großer Schritt jetzt für die Mannschaft, da zu lernen, etwas anders zu spielen. Gegen Carolina müssen sie ein bisschen sich darauf einlassen. Es ist halt, das habe ich ja schon gesagt, auch in den Vorschau-Sendungen immer wieder, es ist schwierig gegen Carolina zu spielen, weil die häufig den Puck haben, weil die so verdammt häufig auch von außen schießen. Es müssen viele Blocks gemacht werden von Washington, es müssen viele Blocks durchgeführt werden von allen, nicht nur von den Verteidigern, von den Stürmern. Das ist kein Stil, den du magst als Gegner, weil du häufig hinterherläufst, aber sie haben es jetzt geschafft in Spiel Nummer 2, finde ich erstmal schon mal gut. Serie steht auf 1-1, spricht ein bisschen für Spannung und dann schauen wir mal, wie es jetzt auswärts wird, wo natürlich dann Rod Brind'Amour sich wieder seine Matchups aussuchen kann. Was mir trotzdem ein bisschen Sorge machen würde aus Sicht von Carolina ist, dass sie nicht mehr getroffen haben, auch in Spiel 1. Und bei Washington, da kann immer mal jemand explodieren, da kann Ovechkin auch immer mal 2 Tore machen, auch die anderen sind gut zu treffen. Wie gesagt, Michael ein Tor gemacht, Protas auch getroffen. Also, ja, wird spannend jetzt. Also die Spiele, ganz, ganz enge Serien, nicht so hundertprozentig schön anzuschauen immer alles. Das ist bei Carolina aber oft der Fall, finde ich. Und trotzdem ist es sehr, sehr eng und sehr, sehr knapp da in der Serie 1-1, wenn es jetzt nach Raleigh geht. Die andere Serie in der Eastern Conference, und wie konnte ich das vergessen? Es ist natürlich so, dass auch da 2 Partien absolviert sind und vielleicht ein sehr überraschendes Ergebnis bisher dort vorherrscht. Wir steigen ein bei Panthers gegen Maple Leafs und wir steigen ein in Spiel Nummer 1 und es begann auch da perfekt fürs Heimteam, 33 Sekunden vorbei. Willie Nylander mit seinem 4. Tor das 1-0. Er legt auch noch nach im ersten Spielabschnitt mit dem 2-0. Dann kommt das 2-1 durch Seth Jones mit einem Powerplay-Tor. Und da war so ein bisschen so der Punkt, wo man vielleicht auch wieder das Gefühl hat, okay, jetzt, ne, Florida musste kurz reinkommen. Zwar 2-0 Führung, aber jetzt das 2-1. Aber Morgan Riley legt nach, wieder Vorlage von Nylander. Der hatte ein richtig, richtig starkes erstes Spiel. Das 3-1. Im zweiten Spielabschnitt Chris Tanev mit seinem ersten Tor in den Playoffs mit dem 4-1. Auch da muss man sagen, es war eine wirklich gute Partie von den Toronto Maple Leafs, die im Prinzip am Anfang sehr, sehr dominant waren. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Florida, keine Ahnung, zu lange Pause hatte oder was auch immer. Also die waren nicht gut in den ersten 40 Minuten. Nur man konnte sich auch natürlich da sicher sein, es kommt die Schlussoffensive und im Prinzip schlecht für die Toronto Maple Leafs nach 1:39 im letzten Spielabschnitt. Lustarine mit dem 2-4, wenig später das 3-4 und da auch wieder so das Gefühl, okay, jetzt brechen sie wieder ein, jetzt passiert wieder das, was in den letzten Jahren im Grunde immer passiert ist aus Sicht der Toronto Maple Leafs, dass sie dann am Ende eben nicht mehr die Nerven haben und nicht die Durchschlagskraft, aber diese Maple Leafs sind offensichtlich doch anders. Matthew Nyes mit dem 3-5 oder 5-3 aus Sicht des Heimteams. Sam Bennett hat zwar nochmal verkürzt am Ende, aber man sagt ja im Englischen, they bent, but they did not broke. Also es wirkte so, als ob sie zusammenbrechen, aber sie haben das Ding nach Hause geschaukelt, die Toronto Maple Leafs, gewinnen mit 5-4. Partie Nummer 1, ganz, ganz wichtiger Sieg, ganz, ganz starker Sieg auch. Billy Nylander, da der beste Spieler bei den Maple Leafs. Und es ist eben wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass sie jetzt anders agieren auch, dass sie eben auch bei Gegenangriffen oder bei Rückschlägen anders reagieren können und dass man da schon das Gefühl hat, dass die Maple Leafs so ein bisschen gewachsen sind und dass sie vielleicht auch, weil sie ein paar andere Spieler haben, ganz klar, aber auch, weil sie einen Coach haben, der etwas anders agiert, dass sie da schon ein bisschen Ruhe haben. Was wir aber sagen müssen, jetzt kommt natürlich dann der Punkt, was war denn in dem Spiel sonst noch los? Wir haben in dem Spiel eine Szene, wo Sam Bennett an Anthony Stolarz vorbeifährt. Das war ungefähr nach Hälfte der Partie, nicht ganz. Und er trifft, also Bennett trifft Stolarz am Kopf. So, wenn man das Ganze erstmal gesehen hat in Realgeschwindigkeit, fragt man sich, okay, hat er ihn da wirklich so doll getroffen? Dann gibt es die erste Zeitlupe, andere Blickwinkel und dann sieht man schon, dass Bennett ihn ganz klar trifft am Kopf. Dann ist die Szene so, dass Stolarz, wo ja erst quasi behandelt wird, geht aber noch nicht raus, dann ist eine Unterbrechung und in der Unterbrechung fährt er an die Bank, lässt sich, glaube ich, da irgendwie einen Eimer geben und übergibt sich in den Eimer. Also Schwindel, Übergeben, Übelkeit sind natürlich ganz klare Anzeichen dafür, dass jemand eine Gehirnerschütterung hat. Es ist schon wieder erstaunlich, dass nicht nach der ersten Szene dieser Concussion-Spotter da reagiert, aber da habe ich ja schon bei Leon Bixel was dazu gesagt, dass das eigentlich eine ziemliche Witznummer ist, was da passiert in der NHL. Aber Side Note, wir brauchen uns nicht drüber unterhalten, was zum Beispiel im Fußball los ist. Da passiert gar nichts, da kannst du das komplett vergessen. Also wenn ich das jetzt kritisiere, es gibt andere Sportarten, die machen da nur Fehler oder so gut wie nur alles falsch. Und da ist die NHL schon ein bisschen fortschrittlicher. So, das eben auch ein Punkt, wo du sagen musst, hey, trotz dieser Verletzung, trotz der Geschichte gewinnen die Maple Leafs dieses Spiel. So, und dann kommt natürlich der Nachgang. Dann kommt eben Paul Maurice, der sagt, naja, das war ja ein ehemaliger Spieler von uns, wir hoffen, dem geht's gut. Sam Bennett auch danach, hab's gar nicht gemerkt, hab natürlich ihm geschrieben und so weiter und wollte ihn da natürlich nicht verletzen. Craig Berube kommt mit der Aussage, die für mich entscheidend ist. Angesprochen in der PK, kommt von ihm, Elbow to the head, clear as day. Also man sieht es ganz klar, er trifft ihn mit dem Ellbogen am Kopf. Es ist volle Absicht. Da kann man sagen, ja, der fährt ja nach vorne und will den Puck haben. Natürlich will er den Puck haben, gar keine Frage. Aber er fährt ja an ihm vorbei und hat den Ellbogen raus. Und es ist auch eine Bewegung da für mich im Arm. Es gibt eine Einstellung, habe ich gesagt, wenn man das in der normalen Geschwindigkeit macht, sieht man ganz deutlich, dass da auch eine Bewegung ist, dass da eine Schlagbewegung ist. Und jetzt kommen wir ja dazu, wer das Ganze gemacht hat. Wenn das jetzt 99% der anderen NHL-Spieler wären, dann hätte ich gesagt, naja gut, mag vielleicht ein bisschen Absicht gewesen sein, aber naja, in dem kurzen Winkel und die Bewegung ist vielleicht auch nicht so ganz eindeutig. Im Zweifel für den Angeklagten sozusagen. Also, sagen wir mal so, hat er Glück gehabt, beim nächsten Mal gibt's was. Wir reden hier aber über Sam Bennett. Und Sam Bennett war derjenige, der im letzten Jahr seinen mittlerweile Mitspieler Brad Marchand rausgenockt hat aus den Playoffs. Da gab's diese Szene, wo die beiden in der Mitte in einer neutralen Zone fahren, nebeneinander fahren. Und aus den allermeisten Kameraperspektiven hat man nicht gesehen, dass Bennett da Marchand einen mitgibt und ihn schlägt. Die NHL hat ja dann auch darauf verzichtet, ihn zu sperren. Aus der Perspektive, die dann irgendwie Tage oder Spiele später auftauchte, hat man eindeutig gesehen, dass er ihm klein einen mitgibt. Und der Spieler, der so eine Aktion im letzten Jahr hat, wo du sagst, naja, erstmal denkst du, ist jetzt nicht absichtlich, ist halt Zufall so ein bisschen. Das kann er gar nicht so absichtlich machen. Der hat das aber letztes Jahr schon mal gemacht. Nicht mit dem Ellbogen, aber eine andere Szene. Das heißt, du weißt, dass er genau diese Aktion drauf hat. Und der macht so etwas und da sagt dann das Department of Player Safety, ja, nee, war jetzt keine Absicht und da gibt es keine Strafe. Sorry. Also das ist, dann, wie gesagt, ich habe es schon mehrfach, dann können sie auch aufhören damit. Das ist für mich dermaßen lächerlich, wie man
bei dieser Aktion von dem Spieler sagen kann, das war keine Absicht. Wir reden immer darüber, eben hatten wir den hohen Stock, die Spieler sind für ihren Stock verantwortlich für die Aktion. Die wissen ganz genau, die sind in der Lage, einen Puck abzufälschen, der mit 120, 160 km/h aufs Tor fliegt. Und da sind sie in der Lage, einen Schläger reinzuhalten und den genau oben in den Winkel abzufälschen. Aber sie sind nicht in der Lage, bei hoher Geschwindigkeit auf ihren Ellbogen zu achten und darauf zu achten, oder noch hoher Geschwindigkeit war es ja nicht mal, aber bei schnellen Aktionen auf ihren Ellbogen zu achten und dass der dann vielleicht den Gegner trifft. Und nein, natürlich hat er es nicht gemerkt, dass er ihn da getroffen hat. Was soll da auch gewesen sein, wenn ich am Torwart mit meinem Arm in Kopfhöhe vorbeifahre und einen Kontakt habe? Ich weiß nicht, was ich da treffen kann. Habe ich nicht gemerkt, sagt Sam Bennett dann. Sorry, also da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das ist für mich eine klare Aktion im Spiel, dass die Schiedsrichter das übersehen. Naja gut, man könnte im Zweifel auch erstmal wieder einen Fünfer pfeifen und gucken. Danach ganz klar für mich eine Sperre. Ganz klar, dann kommen wir wieder zu dem Punkt. Er ist Wiederholungstäter, bei der NHL nicht, weil sie letztes Jahr zu, sorry, dumm waren, diese Strafe zu geben gegen Marchand. Normalerweise wären das 2-3 Spiele Sperre, weil er Wiederholungstäter ist. Mindestens ein Spiel Sperre hätte ich mir gewünscht. Es gibt natürlich, weil die NHL sagt, hier ist nichts zu sehen, gibt es auch nichts. Und es geht weiter mit dem nächsten Spiel. Was ich auch da sagen muss, ist, dass die Maple Leafs sich sehr gut darauf konzentriert haben, auf dieses Spiel Nummer 2 und sich nicht haben rausbringen lassen. Denn es war natürlich klar, Joseph Woll war dann drin in Spiel Nummer 2 und es war eben klar, dass Stolarz verletzt ist. So, das war schon mal der Punkt. Ja, es geht also los, Spiel Nummer 2. Erstmal kein Tor gefallen, aber Barkov im Powerplay mit dem 1-0 und auch da wieder eine Situation, wo du sagst, früher wäre es vielleicht was gewesen, wo die Leafs einbrechen. Nein, Max Pacioretty, richtig gute Playoffs von ihm, hat so ein bisschen die Uhr zurückgedreht mit dem Ausgleich im Powerplay 1-1. Brad Marchand früh, ganz früh, noch 15 Sekunden im zweiten Spielabschnitt mit dem 2-1. Und trotzdem, diese Maple Leafs sind anscheinend anders. Willie Nylander wieder mit dem 2-2, Max Domi mit dem 3-3. Die Halle geht steil, richtig schön auch rausgespieltes Tor auch. Auch bei ihm wieder zweite Tor in den Playoffs. Also er trifft jetzt auch, war ja auch wichtig, häufig kritisiert, auch von seinem eigenen Coach. Der Ausgleich durch Anton Lundell zu Beginn des letzten Drittels. Und auch da wieder 17 Sekunden später Mitch Marner of all people mit dem 4-3. Und die Leafs bringen das nach Hause und gewinnen diese Serie mit 4-3. Und ich weiß gar nicht, was stand da, ich glaube 1987 war es das letzte Mal, dass sie irgendwie zwei Serien mit 2-0 beginnen. Es ist schon richtig, richtig toll. Auf meinem ursprünglichen Bracket waren sie auch relativ weit, will ich mal so verraten. Die Maple Leafs, vor der Serie habe ich gesagt, Florida gewinnt das Ganze, weil die so souverän waren gegen Tampa. Keine Ahnung, ob die jetzt ein bisschen raus sind aus der Situation, ob sie einfach nicht im Fluss waren, das wird man sehen. Genauso wie auf der anderen Seite ist für die Florida Panthers Spiel Nummer 3 ein Must-Win-Game. Der Unterschied zu den Vegas Golden Knights ist, sie haben es zu Hause. Das heißt, da kann Paul Maurice sich so ein bisschen was ausgucken. Letzten Endes kann ich auch verstehen, jetzt kamen auch die Stimmen aus Florida, die sagen, naja gut, ist ja nichts passiert. Also wir haben Heimrecht, oder beziehungsweise die Toronto Maple Leafs haben ihr Heimrecht verteidigt, die haben die beiden Heimspiele gewonnen, die sie gewinnen mussten. Jetzt sind wir dran, unsere beiden Heimspiele zu gewinnen. Und dann schauen wir mal, wie die Maple Leafs mit dem Druck in Spiel 5 umgehen können, wenn es denn soweit kommt. Also, jetzt aber auch wieder auf der anderen Seite zwei Riesengelegenheiten für Toronto. Richtig dick die Weichen auf Conference Final zu stellen. Und auch das ist jetzt wieder ein Punkt. Vielleicht lernen sie jetzt auch mal frühzeitig dann so ein Spiel zu gewinnen. Gegen Ottawa war es der Fall. Ottawa, bei allem Respekt, ist natürlich eine bisschen andere Mannschaft als die Florida Panthers. Aber trotzdem, gute Gelegenheit jetzt für Toronto auf 3-0, 3-1 zu stellen, wenn man auswärts ein Spiel mindestens holt. Also, ja, und wie gesagt, sie überraschen mich sehr, sehr positiv. Also, freue mich darüber, ich freue mich auch über die Florida Panthers. Ich finde, bei aller an der Grenze arbeiten, ist es ein super Team. Die haben gewisse Dinge meiner Meinung nach gar nicht nötig. Aber das ist eben eine andere Hausnummer oder steht auf einem anderen Blatt Papier. Und die Serie bisher begeistert mich richtig, macht richtig Spaß dazu zu schauen. Ich finde es toll, dass die Maple Leafs da führen. Das ist gut insgesamt für die Serie, weil der Druck eben jetzt bei Florida ist und bin wirklich gespannt, wie die jetzt reagieren. Vielleicht muss man ja auch sagen, man hatte jetzt die Vermutung gegen Tampa Bay, dass ihnen irgendwann so ein bisschen die Kraft ausgeht, nachdem sie ja nun zwei richtig tiefe Läufe hatten in den Playoffs. Matthew Tkachuk übrigens wirkt, wenn wir vorhin über Dreisaitl und McDavid geredet haben, der ist nicht gesund, der kann nicht gesund sein. Also der wirkt richtig angeschlagen, überhaupt nicht hundertprozentig fit. Zum Beispiel Marchand dagegen ist anscheinend wieder komplett gesund. Und das ist ein Problem für sie. Also wenn Tkachuk nicht irgendwie richtig reinfindet in die Serie, wird es sehr, sehr schwer für die Florida Panthers, da jetzt nochmal das Ganze zu drehen. Die müssen jetzt auch 4 von 5 gegen die Toronto Maple Leafs gewinnen. Da hätte man vor Jahren gesagt, jo, kein Problem. Aktuell könnte schon schwieriger werden. Natürlich wäre es toll, wenn Stolarz auch demnächst wieder gesund ist und dann eben entsprechend auch wiederkommt. Da gab es übrigens auch Situationen oder dann auch im Internet, dass er vorher hat einen Schlagschuss vorher gegen den Helm auch bekommen und alles. Natürlich spielt das damit rein. Trotzdem, wie gesagt, Freunde, ne? Schaut euch an, wer es gemacht hat, wie es gemacht wurde. Gleiches Muster wie letztes Jahr, dementsprechend für mich klar illegal. Und dann die letzte Serie. Und da ist tatsächlich bisher nur ein Spiel absolviert. Und das Spiel ging so weiter wie Runde 1 für die Dallas Stars. Wir reden über Spiel 1 zwischen den Jets und den Stars. Spiel Nummer 1 fand statt in Winnipeg. Und die Winnipeg Jets, die sind sogar in Führung gegangen im zweiten Drittel durch Friend of the Show Nino Niederreiter mit seinem dritten Tor in den Playoffs. Muss man sagen, ja, war in Ordnung. Aber bei Dallas spielt eben ein Spieler, der heiß ist wie Frittenfett. Und der heißt Mikko Rantanen. Seine Playoff-Tore 6, 7 und 8. Ein Natural Hattrick innerhalb von 8 Minuten, nicht mal 8 Minuten im zweiten Drittel. Er ist der erste Spieler in der Geschichte der NHL, der in zwei Partien hintereinander in einem Drittel einen Hattrick hatte. Er hatte ja einen Hattrick in Spiel Nummer 7 im dritten Drittel und jetzt in Spiel Nummer 1 im zweiten Drittel wieder ein Hattrick für Mikko Rantanen. Scheifele verkürzte zwar nochmal für die Winnipeg Jets, aber insgesamt Dallas holt gleich mal Spiel Nummer 1 und da zumindest hatte ich recht, dass die, glaube ich, zu Recht jetzt die Favoritenrolle haben in der Serie und das war eben doch insgesamt, glaube ich, ein verdienter Sieg. Klar, Winnipeg war nicht schlecht, so wie das zu erwarten war, aber Dallas ist, meine ich, eben einfach eine Hausnummer zu groß für die Winnipeg Jets und einfach auch zu tief. Ich weiß gar nicht, siehst du, habe ich das mitbekommen? Hat Jason Robertson eigentlich gespielt? Ist mir gar nicht so aufgefallen. Ja, er hat gespielt. Tatsächlich 13 Minuten Eiszeit, das ist auch okay. Also ist mir jetzt nicht groß aufgefallen in dem, was ich gesehen habe. Seht mir das nach, kann ich auch gleich nochmal was zu sagen. Ich schaue natürlich nicht alle Spiele live und komplett. Also live schon mal gar nicht. Ganz, ganz selten aktuell und komplett auch nicht wirklich. Ich schaue mir die Highlights an, also weil auch teilweise so Feedback kam, wie ich das eigentlich mache. Ich schaue mir natürlich die Highlights an. Man bekommt natürlich dann auch mit, gibt es irgendwelche Plays drumherum. Ich schaue auch schon mal zum Beispiel dann, wenn jetzt so ein Drittel wie das ist, das zweite Drittel, dann schaut man sich das zweite Drittel auch schon mal an, wenn da die Tore fallen oder eine Schlussphase oder so. Ich schaue nicht alles, das geht auch nicht, kriege ich nicht hin, weil ich nun leider auch im Moment nicht kommentiere die Spiele, von daher ist das so, dass ich da versuche, einen guten Mix aus Highlights und Extended Reviews und dann eben auch ein Real-Life dort zusammenzubekommen. Und das funktioniert, glaube ich, eigentlich ganz gut, um dann eben auch einen entsprechenden Überblick über die Spiele zu bekommen. Ich will auch nochmal einmal kurz reinschauen, so in die Advanced-Statistiken für das Spiel. Ja, wie gesagt, also Start besser für Dallas, insgesamt dann vergleichsweise ausgeglichen, aber da ist dann wieder. Und das ist halt der Punkt auch, den ich ja auch dann bei Colorado kritisiert habe. Mikko Rantanen ist eben jemand, den du nicht unbedingt weggibst. Das ist ein Unterschiedsspieler und auch wenn er mal 3, 4 Partien nicht trifft, der kann dann halt eben mal einen Hattrick erzielen. Gewinnt dir ein Spiel 7, eine Serie, gewinnt dir jetzt ein Spiel 1 und der ist richtig, richtig gut drauf. Es gibt ja auch diese Rankings, er ist, glaube ich, aktuell der Favorit auf die Conn Smythe Trophy. Da sollte man aber noch sehr, sehr lange abwarten, was dann da passiert, aber der ist gut drauf. Die Dallas Stars holen Spiel 1 und führen eben in der Serie. Und damit haben wir aktuell zwei, die 2-0 stehen. Leafs gegen Panthers und die Oilers gegen die Golden Knights. Einmal 1-1, Capitals Hurricanes und die Jets liegen zurück nach einer Partie gegen die Dallas Stars. Das ist der kurze Überblick über Runde 2. Wenn ihr Fragen habt zu den Spielen, zu den Serien, dann auch sehr, sehr gerne eure Kommentare mit dazu. Auch sehr, sehr gerne, wenn ihr Fragen habt und Anmerkungen zu den anderen Themen drumherum. Es wird eine Folge geben, ich weiß noch nicht genau, wann ich die aufnehme. Da geht es um die New York Rangers, Mike Sullivan als Coach, Joel Quenwell kommt zurück als Coach der Anaheim Ducks. Das wird ein Thema sein. Also das sind ein paar Punkte. Es gab noch ein paar Verträge drumherum. Und das wird dann Thema in einer Folge losgelöst sein von Runde 2. Muss ich mal schauen, wann ich die aufnehmen kann. Ansonsten wisst ihr, wie ihr dem Podcast weiterhelfen könnt. Ich habe es in den letzten Sendungen exzessiv, glaube ich, fast schon erwähnt. Denn schaut einfach unten in die Shownotes mit rein für alle möglichen Themen. Ja, und für jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.